Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute geht's quer durchs Gemüsebeet. Tobi und ich reden unter anderem über Love, Death and Robots, die letzten Filme, die wir gesehen haben, und ein paar Fragen, die wir uns gegenseitig stellen. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen zur 98. Folge Filmpalava. Heute mit dabei, wie immer, der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Und leider, Marcel hat es nicht geschafft. Der genießt den Urlaub in den Alpen, glaube ich, gerade. Grüße nach da. Aber deshalb machen wir seit Ewigkeit nochmal eine Folge zu zweit. Und zwar geht es hauptsächlich darum, einfach nochmal ein wildes Palaver, weil wir das ewig nicht mehr hatten. Was hat man zuletzt gesehen? Was schwebt dir da gerade so vor? Vor Augen.
Wir nutzen die Zeit, wo Marcel im Urlaub ist, um mal endlich wieder über Filme reden zu können.
Endlich.
Ein bisschen intimer zu zweit.
Die beiden Boys hier, ja.
Was ich zuletzt gesehen habe, chronologisch nach hinten vorgehen, also von dem, was ich wirklich als allerletztes gesehen habe.
Wie im Lebenslauf, ja.
Wie im Lebenslauf. Ich habe heute Morgen und gestern Abend in zwei Etappen quasi. Le Mans nochmal geguckt. Also Ford versus Ferrari. Kann man sich auf Sky Ticket angucken. Und hab den gestern Abend eigentlich nur angemacht, weil ich unbedingt noch einen Film gucken wollte. Ich dachte so, ja, aber ich hatte aber dieses typische
Kein Bock auf irgendwas
Phänomen, genau, und wollte aber noch einen Film gucken und dachte so, ja, der catcht mich schon, weil der hat mich beim letzten Mal ultra gecatcht und hat auch wieder funktioniert. Also ich habe dann auf der Hälfte abgebrochen, weil ich einschlafen bin. Was aber wirklich nicht dem Film vorgeworfen werden kann. Super fantastischer Film. Ich finde, zusammen mit Rush, die Geschichte von Niki Lauda quasi, mit Chris Hemsworth, finde ich, das sind so zwei Filme über Formel 1 und über Rennfahren generell. Also Le Mans ist ja nicht Formel 1. Die es schaffen, obwohl ich nicht so ein Riesenfan bin von dem Thema, mich mega dafür zu begeistern. Und Le Mans hat auch wieder super funktioniert und ich hatte wieder richtig viel Spaß.
Nee, vollkommen zu Recht. Fand ich auch einen Hammerfilm. Und ich mag halt genauso wie du eigentlich so Rennsport einfach gar nicht. Und der hatte mich dann doch gecatcht.
Und ich war wieder fasziniert von Christian Bale.
Ja.
Wie der schafft in so einer Mechaniker/Fahrerrolle wieder so eine ganz eigene Facette von sich rauszukramen irgendwie, dass du null, also wirklich null Batman oder irgendwelche anderen prägnanten Rollen von dem Patrick Bateman oder sowas vor Augen hast, sondern nur diesen Mechaniker siehst oder diesen Fahrer. Das ist faszinierend. Also
ja.
Irgendwie, es liegt irgendwie in diesen kleinen Gesten, die der da macht. Der hat so eine Kaffeetasse, mit der er die ganze Zeit da rumläuft und so weiter und hat so ein bisschen andere Körperhaltung irgendwie.
Der ist so ein bisschen schlaksiger, finde ich, bei Le Mans, ja.
Ja, und auch irgendwie, wie der redet und so. Und so, keine Ahnung. Aber ich finde auch Matt Damon, finde ich da auch super gut, als der Carroll Shelby, als der Autobauer quasi. Auch super sympathisch.
Der hatte ein bisschen mehr diesen Manager-Style da, ne?
Ja, mit dem mit Zelda die ganze Zeit mit so einem schwarzen Cowboy-Hut rum und so einer Sonnenbrille. Aber fantastischer Film.
Super gut. Sky Ticket?
Sky Ticket, ja.
Gibt's den nicht auch bei sonst bei Prime oder irgendwo?
Ich habe den schon vielleicht mal irgendwo gesehen. Kann sein, ne? Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn man den für 3 oder 4 Euro gucken kann, sollte man sich Le Mans auf jeden Fall geben.
Auch wenn man nicht rennbegeistert ist.
Der heißt auf Deutsch Ford versus Ferrari nur, ne?
Ja.
Weil anscheinend die Deutschen... Oder ist es auf Englisch? Oder ist es auf Englisch so, dass der Ford versus Ferrari heißt?
Oh, da bin ich mir unsicher.
Wie bescheuert ist es denn? Aber egal. Die deutschen Titel sind ja manchmal einfach bescheuert, von daher kann das schon gut sein.
Das ist leider wahr, ja.
Was war denn das Letzte, was du gesehen hast, Tommy?
Das Letzte, was ich gesehen habe, das war auch jetzt vor ein paar Tagen. Ich habe aus purem Interesse Army of the Dead bei Netflix angemacht.
Habe ich mich noch nicht zu überwunden.
Hast du dich noch nicht zu überwunden?
Aber ich hoffe oder ich vermute, dass du mir auch davon abraten wirst. Aber leg los.
Also ich habe ihn relativ mager bewertet, weil er ist nicht unfassbar gut. Überrascht. Ja, aber er macht, was er tut, ist halt, es ist ein Zombie-Film, so ein Zombie-Ganoven-Heist-Kombi-Film, sage ich mal. weil die da in Las Vegas dann in so ein Spielcasino einbrechen und dann noch Geld unten rausholen wollen, obwohl oben alles voll Zombies ist. Das ist, sag ich mal, so die ganz große, grobe Prämisse.
Also Ocean's 11 meets Resident Evil.
Ja, tatsächlich, genau. Das ist so eine Kombi-Film und das so ein bisschen komödiantisch, nur wieder schon ein bisschen brutal auch umgesetzt. Aber wenn man auf sowas Bock hat, dann klappt das bei dem Film. Also der ist genauso, geht genau in die Richtung, was man erwartet, ist ein üblicher Zombie-Slasher, irgendwie sowas dann. Und diese tatsächlich macht diese Kombination mit diesem Heist-Aspekt dann irgendwie doch nochmal so ein bisschen Bock, weil ich find's immer cool, wenn irgendwie so ein Team zusammengestellt wird und jeder hat so seine Aufgaben und dann agieren die irgendwie zusammen.
So wie so klassische, ja, ultra gute Filme wie Suicide Squad.
Es klappt halt oft auch nicht. Auch hier ist das jetzt nicht überragend. Also der ist noch mit Dave Bautista, Matthias Schweighöfer als deutscher Schauspieler dabei.
Das kann ich mir, super, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, er spielt den Safe-Knacker und heißt Dieter.
Er spielt auch einen Deutschen, also.
Er spielt auch einen Deutschen dann. Oder glaube ich zumindest, ja. Muss ja. Und ich sag mal so, es ist tatsächlich, finde ich's, macht er seinen Job ganz gut. Und es ist irgendwie angenehm, den man nicht in seiner klassischen, dämlichen Woman-Komödien-Kack-Pipi-Kaka-Humor.
Also der spielt auch, sehen, er spielt auch da nicht den sympathisch-chaotischen Sidekick.
Nee, er spielt so ein bisschen so einen verballerten Typen, das schon, aber macht da nicht verkehrt. Also ist schon ganz gut und ich glaube, im Ausland wird er sogar relativ gut dafür gefeiert, für seine Rolle.
Ja?
Ja. Also ist irgendwie so seine erste Hollywood-Rolle, nenne ich es mal jetzt. Mhm. Die große ist ja. Also ist, ich finde es besser, lieber macht er sowas, auch wenn das natürlich ein dämlicher, das ist ja ein Trash-Film, kann man schon so sagen. Lieber sowas als nochmal so eine Matthias Schweighöfer-Komödie.
Ist es denn Trash, oder ist es, sage ich mal, Trash mit unglaublich Budget und es macht einfach Spaß, weil es so ein Spektakel ist? Weil Trash ist ja wirklich so, das ist schon so lächerlich, dass du schon wieder...
Nee, dann ist es ist nicht Trash, es ist dann nur Trash, würde ich sagen.
Nur Trash.
Ja. Nur ein einfaches Trash.
Einfach nur Müll.
Ja.
Okay.
Aber
macht er denn Spaß,
der Film? Ja, genau, das ist halt der Punkt. Irgendwie macht er halt schon Bock. Ist jetzt kein Film, den man gesehen haben muss oder sonst was, aber wenn man anmacht und sich auf das einlässt, was da passiert und bei einigen Dingen den Kopf ausschaltet, bei Logiklücken oder irgendwelchen komischen Sachen, dann passt das alles, ja. Dann macht's schon Spaß und
ach ja, vielleicht gebe ich mir den dann doch noch.
Ja. Ist halt, man merkt auch das Budget, was da dran hängt. Also das ist schon ordentlich. Und der ist zum Teil doch düsterer, so als ich dachte. Ja.
Okay.
Also kann man machen. Army of the Dead bei Netflix. Aber nichts für die ganz zart Beseiteten.
Ist er ab 18? Weißt du das? Ist er rated R?
Das weiß ich nicht, aber also ab 16 mit Sicherheit.
Okay. Ja. Also ein bisschen Blut fließt schon.
Er ist schon hin und wieder. Ja.
Okay, alles klar.
Hat mich an ein paar Stellen überrascht, aber. Ja, Niklas.
Okay, ich gebe dir die Wahl.
Okay.
Entweder können wir über eine sehr alte Serie reden, in die ich mich endlich reingefunden habe, oder wir reden über einen sehr alten Film, den ich mir nachgeholt habe, quasi mein Filmwissen zu erneuern. Sehr alt ist falsch, 30 Jahre alt.
Also ich weiß, dass es eine, die Sopranos wären.
Genau.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja.
Und das andere ist was?
Escape 4.
Escape 4?
Nee. Was? Cape 4 heißt
Cape
das.
Cape 4, okay.
Oder auf Deutsch Kap der Angst heißt er.
Ah,
das ist ein Name. Ist ein alter Scorsese-Film mit Robert De Niro.
Ja, hau doch, fass doch beide kurz, weil würde mich beides interessieren.
Okay. Ich fange mit Kap der Angst an. Habe ich aus Interesse irgendwann gesehen, dass man sich bei Amazon kaufen kann für ein paar Euronen. Und habe dann mal zugeschlagen, weil der noch so ein bisschen gefehlt hat in meiner Filmhistorie. Und vor allem dachte ich so, ja, Scorsese, Robert De Niro, Nick Nolte, falls du den kennst, ist auch dabei. Das muss ja super gut sein und ist auch tatsächlich schon ein bisschen Klassiker irgendwie. Es gibt zum Beispiel eine Simpsons-Folge, die das parodiert, was ja immer ein gutes Zeichen für einen guten Film ist.
Oder für einen sehr schlechten Film. Einen
sehr schlechten Film, genau. Und ich muss sagen, also es geht da um einen Häftling, Robert De Niro, der rauskommt aus dem Knast und sich an seinem Anwalt rächen will. Oder sag ich mal, an dem Anwalt der Gegenseite rächen will, die ihn in den Knast gebracht haben vor 14 Jahren, weil da nicht alles ganz koscher gelaufen ist. Mhm. Und deswegen terrorisiert er die Familie von dem Anwalt. Und man sieht das alles zunächst aus der Perspektive des Anwalts, der Familie. Und nach und nach kommt halt immer mehr raus, was passiert ist und so weiter. Und der ist in der ersten Hälfte noch teilweise wirklich cool, also wirklich so Psycho-Thriller-mäßig. Und Robert De Niro ist da auch super gut. Also da, du nimmst den so richtig den psychopathischen Häftling ab. In der zweiten Hälfte wird er dann leider ein bisschen, also er ist da auch teilweise nicht gut gealtert, weil so gerade auch das Finale ist ein bisschen drüber einfach. Und da hat so ein bisschen, also da sind immer noch super gute Szenen dabei und die Spannung ist immer noch hoch und so weiter, aber da wird es teilweise ein bisschen lächerlich. Also so leider, ja genau, leider geht er manchmal einen Schritt drüber hinweg.
Okay.
Aber trotzdem ist das ein guter Film, also kann man sich gut mal geben. Also, Kap der Angst kann ich empfehlen.
Also die zweite Hälfte zerstört's nicht komplett.
Zerstört's nicht komplett, nee. Aber im Finale denkst du oft so, ja komm, jetzt lass doch mal gut sein. Also das so,
okay.
So Szenen, die zu lange gezogen sind und dann auch so ein paar Logiklücken, wo du denkst, oh, wie ergibt das alles nicht so richtig Sinn. Aber Robert De Niro macht das super. Aber ich würde nicht sagen, dass das auf einem Level steht, irgendwie wie Taxi Driver oder sowas. Also das habe ich jetzt nicht gesehen. Oder Casino oder so.
Okay.
Also das ist noch ein anderes Level, meiner Meinung nach.
Ist jetzt für mich eine halbe Empfehlung.
Kann man machen, muss man nicht.
Ja.
Also hat doch nicht wehgetan. Aber.
Okay, und dann hast du noch Sopranos angefangen.
Ja, ich bin in der ersten Staffel, also ich bin noch nicht weit. Gibt's auch bei Sky Ticket. Und das ist so eine Serie, ich weiß, dass wir auch schon mal drüber diskutiert hatten, die immer quasi so auf dem Zettel stand, dass ich die auf jeden Fall gucken muss, ja. Die ich schon zweimal vorher angefangen habe, aber nicht reingefunden habe, nach jeweils zwei Episoden, glaube ich. Und jetzt habe ich mir nochmal gesagt, ja komm, Niklas, also es gibt wenig Serien, die so oft empfohlen werden wie Sopranos. Und jetzt bin ich endlich drin, tatsächlich. Es hat 4 Folgen gedauert, tatsächlich so
ungefähr. Okay.
Aber jetzt bin ich drin und jetzt bin ich glücklich, weil jetzt habe ich 6 Staffeln von wieder einer richtig guten Serie mit 40 Minuten Folgen.
Okay.
Die so richtig schön komplex genug ist, dass da so richtig, also richtig glücklich. Weißt du, wenn du weißt, dass du eine gute Serie vor dir hast, als hättest du mal Breaking Bad noch nie gesehen und ist jetzt endlich drin so im Breaking Bad.
Ja.
Und hat noch alle 6 Staffeln vor sich.
Ja. Das freut mich. Das heißt, ich habe es nämlich bis jetzt noch nicht mal versucht anzufangen.
Mhm.
Aber das heißt, wenn 4 Folgen muss ich mir geben und dann bin ich drin.
Vielleicht geht das bei dir auch schon nach der ersten Folge. Also das ist jetzt nicht so, dass die erste Folge oder zweite Folge grauenhaft ist. Die sind schon gut. Was mich da damals ein bisschen rausgeholt hat, ist, glaube ich, dass ich hätte mir direkt vornehmen müssen, mehrere Folgen an einem Abend zu gucken, weil das sind halt schon, du merkst, das ist noch, also es ist schon so langsam wie Breaking Bad am Anfang. Also
okay, ja.
Es baut sich sehr langsam auf und am Anfang brauchst du auch ein bisschen, um in dieses 90er-Jahre-Feeling reinzukommen. Die ist wirklich sehr alt, die Serie. Also du musst da so ein bisschen Leeway der Serie geben, die ganzen Röhrenfernseher und so weiter. Und aber das Intro ist zum Beispiel der absolute Shit. Also ich liebe das Lied davon.
Okay.
Und jetzt bin ich richtig froh, ich finde eine Serie,
die ich so richtig. Ja, du lächelst auch sehr dabei, wenn du das jetzt.
Ja, weil das so selten ist, weißt du? Also
und richtig,
ja. Weil das unglaublich traurig ist, wenn man Serien guckt oder wenn man Serien durch hat, die einen so richtig gefesselt haben und du denkst, nein, jetzt kommt da keine Staffel mehr.
Ja.
So, keine Ahnung. Also
wie sind die von der Videoqualität? Sieht man, dass das da
top
auch?
Ja. Also bei Sky Ticket ist die Quali ist top.
Okay,
also natürlich siehst du, dass die alt ist.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht.
Aber nicht unangenehm.
Nee.
Ich finde, es gibt so ein paar Serien, da merkt man das mittlerweile schon.
Ist auch nicht 4:3, was wichtig ist. Ist bei Breitbild.
Also okay.
Das finde ich nämlich auch
abtörend. Das macht nochmal was aus, ja.
Ja, ja.
Ah, ja.
Ich habe
das Ticket noch, deshalb.
Probier's mal. Also.
Aber braucht man natürlich auch Zeit.
Ne? Man braucht Zeit, ja. Tatsächlich. Ja. Aber gerade der Hauptdarsteller, James Gandolfini, der macht das. So.
Der macht das.
Der ist
mittlerweile schon gestorben.
Der ist leider schon tot, ja.
Glaube ich, ja.
Ich kannte den vorher nur aus Killing Them Softly. So der Brad Pitt Gangsterfilm. Wurde der jetzt auch nicht so ultra klasse war. Aber naja. Also ganz großer Geheimtipp von mir. Sopranos.
Ja, das Traurige ist, für viele in unserem Alter ist das wahrscheinlich echt eher noch fast ein Geheimtipp.
Ist so ähnlich wie The Wire, ne? Das ja. ist so ja, eine ja. Stufe, ne? Das hat man ja auch immer, so Sopranos und The Wire.
Ja,
das sind aber die ich Anfänge bin jetzt, der Serie. Mittlerweile, ich habe ja auch Rom geguckt, ne? Also die andere HBO-Serie und die ist auch super. Also langsam habe ich da mein Geschichtsfundament im HBO-Serien.
Ja, HBO kann es schon. Das muss man schon sagen, ja.
Aber was hast du denn noch so am Kerbholz?
Ich hab einiges auf dem Kerbholz.
Einiges, das ist das ganz schlimm.
Eieiei, du. Ich hätte jetzt noch einen Film und dann könnten wir nochmal über eine gemeinsame Serienstaffel reden.
Ah ja.
Aber vorerst habe ich gesehen, ist jetzt auch schon ein bisschen her, Sörensen hat Angst, kann man in der ARD-Mediathek sogar gucken. Das heißt, auch nochmal nutzen, dass man die Öffentlich-Rechtlichen bezahlt und da einen wirklich guten Film sich anschauen. Also es wird nicht nur Blödsinn produziert. Das ist ein Film von und mit Bjarne Mädel, also sein Regiedebüt. Und es geht darum, er spielt so einen Kommissar, ganz klassisch, hat aber irgendwie eine Angststörung entwickelt, lässt sich deshalb von Hamburg in so einen Kaff in Norddeutschland versetzen, wurde dann als, ja, Polizeikommissar arbeiten soll mit zwei Leuten unter dem, also weil das so ein Mini-Dorf ist. Und da will er eigentlich Ruhe haben und seine Angststörung so ein bisschen bewältigen, aber dann, das ist jetzt kein großer Spoiler, wird direkt am ersten Tag der Bürgermeister tot aufgefunden. Und dann geht es so ein bisschen darum, wie das aufgeklärt wird und das Ganze. Und ich finde, das ist ein echt absolut solider, ich nenne es mal Kleinstadt-Krimi. Ist auch so ein bisschen düsterer gehalten, aber gerade mit Bjarne Mädel, der mich seit Tatortreiniger auch schon unfassbar überzeugt hat, der schafft es hier einfach wahnsinnig, diesen Polizeikommissar so cool zu spielen, dem so viel Tiefe irgendwie auch zu geben. Mhm. Und das macht einfach mächtig Bock. Es macht er richtig gut. Und ja, trägt das Ganze, finde ich auch sehr toll. Deshalb, Sörensen hat Angst. ARD-Mediathek. Große Empfehlung.
Das klingt auch spannend, tatsächlich.
Es ist immer ein bisschen schwer, sich in so deutsche Krimis reinzugucken oder die Motivation zu finden, den anzumachen, finde ich, weil irgendwie sind sie doch...
Wenn er nicht gerade Til Schweiger am Tatort mitspielt.
Ja, das guckt sich natürlich jeder an. Das ist... Hast du irgendeinen Til Schweiger-Tatort mal geguckt? Gibt es mehrere?
Nee. Ich habe die nie gesehen. Ich weiß nur, dass der Nick Schiller heißt bei euch. Oder?
Ich weiß es nicht. Nick Schiller? Ich glaube, ich habe... Ja, es kann sein, ja. Ich glaube, ich habe mal einen gesehen, der erste rauskam. Und fanden auch so lala, ja. Weil er einfach nichts da verloren hat. Eigentlich weiß ich auch gar nicht, ob Til Schweiger wirklich ein schlechter Schauspieler ist oder ob der einfach zu festgefahren ist auf irgendwie seine blöden Rollen.
Ja, also ich hab zu Til Schweiger auch so meine Meinung. Also seine Sachen kann er ganz gut. So, also seine Palette da von seinen drei Leuten, die alle irgendwelche Single-Typen sind, die irgendwie...
Ein Arsch sind, aber eigentlich ein guter Typ.
Genau, in der Rom-Com. Dann irgendwie mit der Kindergärtnerin da was anfangen, so, weil sie da zu verknackt wurden oder sowas. Also die Rolle kann er ganz gut, aber Manta, da war der ganz gut drin.
Das ist der erste einzige Film, der mir auch gerade eingefallen ist. Ja. Aber der ist auch so uralt.
Ja.
Spielt er halt noch anders.
Ne? Ja. Also, aber sonst...
Ich weiß gar nicht, ob der hat in den letzten Jahren noch Filme rausgebracht? Wahrscheinlich dann wieder immer die gleiche Art von, die wir uns eh nicht angucken. Ne?
Was ist denn hier mit Männerherzen und
Ja, okay.
Man versteht, was man kann. Die ganzen klügen Wortwitz-Filme, yeah. Kuschelohr, vier Kantaren.
Der Vierkantase.
Ja, gab doch bestimmt irgendwie was raus, ich weiß es nicht. Also ich glaube da doch schon, da kam schon noch das eine oder andere.
Okay.
Lustigerweise habe ich zu dem Thema... Habe ich letztens irgendwie, was war denn das, gesehen, wo die so Poster verglichen haben von Filmen.
Ja.
Und alle Til Schweiger, Matthias Schweighöfer Filme haben ein weißes Poster mit roter Schrift, wo dann ein Wort fett gedruckt ist.
Ja. War also, das dieses Böhmermann-Ding, was ich geschickt habe, vielleicht?
Das kann sein.
Ja. Also Böhmermann hatte vor ein paar Wochen eine Folge über die deutsche Filmlandschaft gemacht und zieht da ein bisschen drüber her, aber erklärt auch, warum, sage ich mal, das so kommt, wie es kommt und wie das mit diesen Filmstiftungs Anstalten da zusammenhängt. Und da war das nämlich unter anderem Thema.
Daher ist das, genau. Ja. Also es kommt ursprünglich aus deinem Kopf. Du hast gerade zum dritten Mal seinen Stift fallen lassen.
Mit dem ich mir wichtige Notizen mache.
Ja, ist korrekt, ist korrekt.
Stimmt. Ja, also das ist auch eine große Empfehlung. Also das von
Jan Böhmermann, fand ich auch sehr interessant.
Das ist lustig und erklärt so einiges, ja.
Und geht vor allen Dingen darauf ein, was so mit der Filmförderung schiefläuft, ne?
Ja. Finde ziemlich enttäuschend.
Auf jeden Fall.
Deshalb freue ich mich dann auch über einzelne gute deutsche Filme nochmal, neben den ganzen Schmarrn.
Wenn du überlegen müsstest, was passieren müsste, damit wirklich so Hollywood-Streifen produziert werden in Deutschland. So ein Blade Runner 2049. Du kannst dir das nicht mal vorstellen. Also ich kann mir das nicht mal vorstellen, dass ein Film wie Blade Runner 2049 in Deutschland produziert wird. Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Einfach.
Oder so ein ausländischer Regisseur, einfach mal so richtig, richtig guter Typ, der einfach einen deutschen Film macht. Oder ist das dann noch ein deutscher Film? Ja, irgendwie schon, ne? Wann ist ein deutscher Film ein deutscher Film?
Gute Frage.
In Deutschland produziert wird wahrscheinlich irgendwie, ne?
Weiß nicht. Ist Lars von Trier Deutscher?
Ich meine schon, oder?
Ich meine, der Name.
Ja.
Impliziert es. Aber ja, ich glaube schon, ne? Und er ist ja ein Deutsch, also seine Filme sind aber nicht deutsch, finde ich. Also.
Nee, das ist nochmal was ganz anderes. Und das ist auch so extrem, dass man, ja.
Aber das, also, wenn ich im Moment einen deutschen Regisseur so als einflussreich noch einflussreich noch sehe, dann Lars von Trier, weil, also, Melancholia und Nymphomaniac, das waren schon Bretter.
Ja.
Also, muss man erstmal machen. So.
Ist richtig.
Oh, ich habe einen Werner Herzog-Film letztens nachgeholt, Fitzcarraldo.
Und?
Krass. Also ohne Scheiß, also ich habe, der ist mit Klaus Kinski, der Film, und handelt halt davon, wie die tatsächlich mit so einer Fähre in den Dschungel fahren und dann die Fähre aus gewissen Gründen über so einen Berg ziehen müssen. Und
ach, da gibt's so ein krasses Making-of von.
Ja, das ist, und du glaubst auch, dass das krass war. Also das, weil die diese Fähre wirklich darüber gezogen haben. Und das siehst du halt. Die hatten keine Special Effects. Ja. Also die haben diese scheiß Fähre wirklich da diesen Berg hochgezogen. Und in der Making-of sagt er dann auch irgendwann, es war total absurd, weil in dem Film geht's auch darum, wie schwierig das ist. Und an irgendeinem Punkt war das in dem Film dann bei der Produktion so weit, dass da kein Unterschied mehr war zwischen dem Film und der Produktionscrew, weil die gleichen Probleme hatten. Und fantastisch interessanter Film. Also fängt super den? Strange an. Ich habe den auf DVD ausgeliehen.
Ah, oh, okay.
Ja, von einem Kumpel. Ja, kann ich dir bestimmt weitergeben, wenn du Interesse hast. Sind aber 3 Stunden Werner Herzog, also.
Ja, ich hab gar nicht Kaffee, die Möglichkeit, DVD abzuspielen, glaube ich.
Ich habe es über die PlayStation gemacht, das gerne.
Naja. Gut. Vielleicht komme ich drauf zurück.
Ja.
So, dann haben wir aber jetzt noch eine schöne Netflix-Serie, über die wir quatschen wollten. Und zwar hast du auch die 2. Staffel von Love, Death and Robots geguckt.
Das ist korrekt.
Wie hat's dir kurz und knapp im Vergleich zur 1. Staffel gefallen? Oder erstmal vorab, allgemein zu Love, Death and Robots, was ist das? Oder was macht das besonders, die Serie?
Love, Death and Robots ist eine Serie, die aus Kurzanimationsfilmen besteht, die jeweils, ich glaube, bis zu 20 Minuten lang sind, also so 15, 20 Minuten. Manche sind auch nur 8 Minuten lang oder so. Und das Besondere ist, dass die Folgen nicht zusammenhängen. Jede Folge hat ihren eigenen Stil und ist von einem separaten Regisseur, glaube ich, auch jeweils gemacht. Mhm. Und dadurch ist das so ein Sammelsurium an ja, so kleinen Kunstwerken einfach. Und Love, Death and Robots, die 1. Staffel, war super interessant. Unglaublich hohe Bandbreite von unterschiedlichen Animationsstilen und Themen, die behandelt wurden. Hit and Miss bisschen. Also nicht alle Folgen waren super cool.
Nee.
Aber das Level war trotzdem hoch. Also es waren nicht wenig Folgen, die ich komplett beschissen fand. Mhm. Und ich muss sagen, in der 2. Staffel jetzt, es sind weniger Folgen. Also es sind nur 8 Folgen, glaube ich.
Ja.
Und in der 1. Staffel waren es 20 oder sowas? Oder 16? Nee,
so viele?
Ja, doppelt so viele bestimmt.
Okay.
Kannst ja vielleicht, genau.
Ich gucke mal parallel, aber
ich glaube schon. Und also die Bandbreite war dadurch zwangsläufig nicht so hoch. Dann war in der 2. Staffel, was mir aufgefallen ist, dass teilweise schon sehr filmisch wieder, also es gab zum Beispiel Snow in the Desert und ich glaube, es hieß die die Hilfskapsel oder sowas, oder die Rettungskapsel.
Rettungskapsel, ja.
Die waren so nah am realen dran, dass ich teilweise nicht sagen konnte, ob das gefilmt ist oder animiert. Also teilweise.
Ja, also gerade bei Rettungskapsel war es ja mit Michael B. Jordan.
Ja, genau.
Und das sieht irgendwie so aus, als hätten die entweder denen das live spielen lassen und das dann so übertragen oder...
Ja, also das konnte ich teilweise nicht sagen.
Ich fand es in Folgen hat Staffel 1, um es ganz kurz
reinzuhauen. Ja, mehr als doppelt so viel.
Ja.
Ich fand die Folgen wieder super. Also ich habe gesehen, dass online die zweite Staffel ein bisschen Kritik abbekommen hat tatsächlich. Aber ich hatte super Spaß wieder. Und ich fand auch, da waren super gute Folgen dabei. Wie zum Beispiel Jäger und Gejagte.
Ja.
Und ich fand auch Eis, fand ich super cool.
Ach, die fand ich ganz mager.
Echt?
Die, also nur Eis fand ich fast eine der schlechtesten.
Nee, ich mochte die. Die hatte irgendwie diesen Zeichenstil aus den alten Gorillas-Videos.
Absolut richtig.
Ja.
Jetzt, wo du es sagst. Absolut richtig, ja.
Fand ich irgendwie cool.
Weiß nicht.
Snow in the Desert war auch super.
Genau, und ich fand, eine, die war so ein bisschen mehr abgefahren, der ertrunkene Riese. Die war richtig.
Mochte ich aber auch.
Fand ich irgendwie richtig cool. Vor allem habe ich jetzt irgendwo erst gelesen, worauf die anspielen soll, so.
Also
das ist ja einfach eine, also im Nachhinein, wo es in der Episode umgeht, ist einfach, dass ein Riese irgendwie am Strand angespült wird. Also ein übergroßer Mensch, der da einfach dann nackt rumliegt und dann kommen Leute und, weiß ich nicht, besprühen den Genie-Outfit den drauf, feiern den irgendwie so als Mysterium, Wunder und nach und nach vergammelt der dann halt und dann klauen die Körperteile und all so ein Kram. Ist so ein bisschen abgefahren und denkst die ganze Zeit, was soll das? Und ein so ein Typ, der beobachtet das die ganze Zeit. Und eine so eine, ich weiß nicht, ob man Fantheorie sagen kann, ist, dass es einfach so ein Äquivalent jetzt zu so einem Wal sein soll, der am Strand angespült wird. Und irgendwie da, wenn man sich das da anguckt, ist es alles sehr befremdlich, weil da liegt halt ein Mensch. Und es ist komisch, wie die auf den draufgehen, als wäre das, weiß ich nicht, weil das ist ein toter Körper und da würde man ja eigentlich mit Respekt umgehen. Und das soll so ein bisschen dann darauf gehen, wie wenn ein Wal angespült wird, dann ist das für alle so ein, ja, so eine Faszination und dass es eigentlich irgendwie der ganze Respekt da verloren geht vor diesem gigantischen Tier. Darauf soll das so ein bisschen in die Richtung gehen. War aber nur eine Theorie, keine Ahnung, ob die Macher sich das wirklich so gedacht haben. Ja.
Aber fand ich auch eine coole Folge. Also ich verstehe die Kritik an der zweiten Staffel da nicht komplett.
Nee, da waren ein paar. Also gerade die Snow in the Desert und Jäger und Gejagte fand ich so geil, die beiden.
Ja.
Da könntest du ein ganzes Universum drauf aufbauen.
Jäger und Gejagte. Ich habe direkt bei Jäger und Gejagte, habe ich direkt ein bisschen an Altered Carbon gedacht.
Ja.
Das ist sehr nah da dran, irgendwie so thematisch. Nur noch grittiger und noch düsterer. Also
bezüglich Kinder.
Bezüglich Kinder, ja. Ja. Also gibt es schon eine Szene, wo du ein bisschen schluckst. So, weil ich so, holy shit. Und ich war super traurig, als sie sofort vorbei war. Also die dauert ja nun wirklich nur 10 Minuten, wenn überhaupt.
Die ist relativ kurz, schafft es aber dafür unfassbar schnell, dass man in diesem Universum drin ist.
Ja.
Dass du mit dem Protagonisten da irgendwie connectest. Das ist der Hammer.
Ja, auf jeden Fall. Und du, das hört auch auf, und du hast das Gefühl, einen Spielfilm gesehen zu haben, finde ich.
So also, ein bisschen, ja.
Also fand ich super. Bock gemacht. Schwächste Folge? Eis für dich, oder wie?
Ich muss sagen, ich fand, da waren so ein paar, also auch diese automatisierte Kundendienst.
Die erste Folge
mit dieser Oma.
Ja, die war, fand ich auch so,
Also da fand ich auch den Animationsstil eher abschreckend.
Als mit den Riesenköpfen.
Ja, das irgendwie, weiß ich nicht, das hat, nee.
Ich fand das okay, also das hat mich auch nicht umgehauen. Und ich fand halt die Idee davon nicht so revolutionär. Okay, nee. Also dass dein Staubroboter dich umbringen will, ja, das denke ich bei meinem auch immer wieder.
Ja, und dann war der einzige Gag, dass man, weiß ich nicht, dem Staubsaugroboter da irgendwelchen Dreck hinwirft, damit er abgelenkt ist. Und der Gag wurde immer und immer wieder gezündet und war eigentlich auch nicht so gaggig.
Ja, ich fand es aber okay, aber war jetzt auch kein Highlight für mich.
Bescherung ist dann auch ein paar gefeiert worden, wo es um diesen
Mochte ich aber auch, Bescherung.
Fand ich okay, aber fand ich jetzt auch nicht so, ja, weiß ich nicht.
Würde ich gerne meinen Kindern zeigen, wenn ich.
Das ist der Weihnachtsmann.
Darum geht es übrigens, wenn alle vom Weihnachtsmann reden.
Ja. Aber insgesamt fand ich vor allem bei diesen Folgen zum Teil diesen Animationsstil wieder überragend. Also ich fand die Folge nicht so geil, aber es gab diese im hohen Gras, das war der, wo dieser Zug durch so eine Graslandschaft fährt und dann
passen cool.
ein paar Sachen. Da ist jetzt, weiß ich nicht, da bin ich nicht so reingekommen, weil die Story nicht so mega krass war oder einem wurde eigentlich nicht so richtig erzählt.
Ja.
Aber der Animationsstil, den fand ich so unendlich geil. Der
war so wie so gemalt, so, ne? Tatsächlich.
Genau, das war irgendwie so gemalt, aber hatte, weiß ich nicht, habe ich mega gefeiert und könnte ich mir bei ganzen Filmen vorstellen.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie aufwendig das ist, das Problem. Ja. Aber ich muss auch insgesamt sagen, ich fand die ganze Staffel so richtig cool, auch Snow in the Desert. Die Folge fand ich fast am coolsten. Das war auch die längste oder eine der längsten.
Glaube ich, ja.
Wo es um so ein neues, so ein bisschen ein eigenes, eigenständiges Universum geht.
Und Star Wars, oder?
Mega Star Wars. Ja, das hatte definitiv Star Wars Feeling, aber irgendwie noch so ein bisschen intensiver, fand ich es irgendwie so.
Ja. Noch ein bisschen düsterer.
Ja.
Also Snow in the Desert würde ich mir auch einen ganzen Film von angucken.
Das habe ich mir auch gedacht. Da kannst du direkt, einen Prequel, einen Sequel davon machen.
Das wurde dann auch in diese abgeranzte Stadt da reingeht, ne, und seine, ich will es jetzt nicht spoilern, aber der kauft dann was er am Ende snackt.
Also
super cool.
Das ist echt cool. Und der sieht mega cool aus, der Typ. Also der Hauptcharakter.
Ja. Hättest du da einen Schauspieler, der spielen könnte?
Ha, gute Frage. Hast du dir schon wen überlegt, oder?
Nee, ich überlege auch gerade so ein bisschen.
Gerade aus der Hüfte geschossen.
Weil der ist ja so Albino-mäßig und ich überlege gerade, wer als Albino nicht lächerlich aussieht.
Ich bin nicht weg. Gute Frage.
Oh. Gehen wir erstmal weiter.
Ja. Ja, auf jeden Fall summa summarum eine Empfehlung.
Auf jeden Fall.
Love, Death and Robots.
Und wenn man die erste Staffel nicht gesehen hat, auf jeden Fall auch die erste Staffel
gucken. Ja. Und wenn da mal eine Folge dabei ist, die man nicht so cool findet, einfach skippen, nächste nehmen. Da kommt noch was Gutes.
Hattest du eine Lieblingsfolge in der ersten Staffel?
Hatte ich mit Sicherheit, aber ich habe mittlerweile echt
viel vergessen.
Jetzt, wo ich gehört habe, dass es 18 Folgen sind.
Ich kann mich auch nicht an 18 erinnern.
Also ich fand eine relativ cool, wo so
die Zeugin war super cool.
Genau, wo die so einen Mord sieht.
Ja.
Ne? Und das dann so rumgeht. Aber ich kann die jetzt auch nicht mehr genau wiedergeben. Aber die fand ich geil. Und irgendwo, wo die mit so Robotern so Felder verteidigen.
Ja, ja, ja. Das
ist natürlich auch Stil.
Die Kuppel oder sowas?
Das kann sein. Aber das ist alles noch so ganz vage drin.
Das war auch sau cool.
Also gab es einiges, was doch schon irgendwie cool war.
Hier jenseits des Akita Riffs oder sowas. Die war so ein bisschen abgespaceter.
Ja, nee. Klingelt nicht.
Nee, das war die mit dem Mind-Control-Alien und dem ultra-widerlichen Raumschiff.
Nee? Ich glaube, wenn ich jetzt ein Bild hätte davon, dann würde ich es direkt haben.
Aber. Sima Blue. Das ist die mit der blauen Kachel. Also der Staubsauger, der Poolreiniger, der sich zum Computer entwickelt und am Ende wieder zurück zur blauen Kachel geht.
Klingelt auch schon wieder nicht mehr.
Nee? Okay. Nee. Na gut. Aber
ja, okay,
toll. Wovon reden wir hier eigentlich?
Ja, sorry.
Kein Problem.
Ja, hast du noch was richtig Cooles? Sonst haben wir noch ein paar kurze Film-News.
Warte, lass mir kurz in mein Letterboxd-Fach gucken. Nö, nichts, worüber wir unbedingt sprechen müssen.
Ach ja.
Ich habe Solomon Kane geguckt. Der ist auf Netflix.
Und?
So ein richtiger Wegwerffilm.
Okay. Also,
kann man machen, muss man nicht.
Ja, dann eine gute Nicht-Empfehlung. Ist doch auch mal schön, das zu hören.
Ja.
Ja, sonst gibt es sehr erfreuliche Nachrichten, mehr oder weniger zumindest, dass am 1. Juli hier die Kinos wieder gesammelt aufmachen wollen, sollen, wie auch immer. Und sich da jetzt Verbände, Vertreiber und sowas und ja auch so ein bisschen die Bundesregierung da irgendwie das so catchen will, dass dann wirklich alle am 1. Juli aufmachen, weil es dann natürlich auch für die ganzen Verleihfirmen erst dann rentabel werden wird. Mhm. Und für die ganzen Kinos natürlich auch nur Sinn macht, wenn die da ja gemeinsam aufmachen. Das würde mich auf jeden Fall unfassbar freuen.
Ja, das da hätte ich auch richtig Bock drauf.
Etwa einen Monat und dann könnte man in einem Monat ins Kino gehen. Wenn
wahrscheinlich
auch,
ist ein perfekt, hardcore gutes Wetter.
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber das ist egal. ja, die müssen dann trotzdem Abstände und sowas einhalten und dürften, glaube ich, dann, also es kommt darauf, geht's darauf hinaus, dass die dann nur irgendwie ein Viertel von den Besuchern reinlassen können. Ist weniger, aber.
Weil die Kinos sind so hart gebeutelt, ne?
Das ist ja, die bekommen ja immerhin schon irgendwie noch eine Förderung, aber
ja,
viele sind gebeutelt. Aber es geht ja bergauf. Und ich freue mich tierisch. Und weißt du, was am 1. Juli direkt rauskommt?
Nein. Dune?
Oh nein, tut mir leid, jetzt
habe ich... Du guckst mich gerade an, weil das wäre mir neu gewesen.
Godzilla wird... Nein, also es kommt auch Godzilla vs. Kong raus, aber es kommt auch Nomadland raus.
Oh.
Direkt am 1. Juli und da kann ich mir fast vorstellen, den auch relativ zeitnah mir anzugucken.
Ja, auf jeden Fall, da bin ich dabei.
Also, tatsächlich ist... Ich habe ja eine Frage auch für dich vorbereitet und wenn wir jetzt davon ausgehen, zum Beispiel im Juli, was noch rauskommt, ist Minari, Black Widow... Der Rausch auch, den ich unbedingt sehen will.
Oh, Mads Mikkelsen, ja.
Auf den habe ich tierisch Bock. Und meine Frage an dich ist... Ich
einen trinken dabei.
Bitte?
Nix.
Ach, du willst ja einmal einen trinken? Achso, ja. Das können wir machen.
Bitte?
Wie bitte?
Aber alles auf Band.
Wenn auf jeden Fall die Kinos dann am 1. Juli aufmachen und richtig geile Filme kommen, wie zum Teil ja der Fall ist, wie oft wird man dich innerhalb der ersten 2 Wochen im Kino sehen?
Das kommt super auf die Filme an.
Ja.
Aber es könnte schon sein, wenn das Angebot breit genug ist. Und dann, ich habe ja immer noch die, also ich weiß nicht, ob die Unlimited-Karte dann wieder aktiviert wird.
Ah, ich habe schon gekündigt komplett.
Ach so, okay.
Ich dachte, das macht keinen Sinn mehr.
Aber ja, im Moment ist sie ja eh for free.
Aber, ja, aber ich dachte, ich wollte eben ja dann nur noch auf Filmkunstkinos umsteigen, so gut es geht.
Ist auch besser. Aber ich sehr viel in Kinos.
In sehr vielen Kinos, ja.
Es würde mich nicht wundern, wenn das Angebot stimmt, wenn in den ersten 2 Wochen ich da 5-6 Mal im Kino bin.
5-6 Mal?
In 2 Wochen?
Ja, das ist fast jeder zweite Tag.
Ja, und?
Ja, okay, aber das ist mehr, als ich jetzt erwartet habe.
Echt? Also wenn das Angebot stimmt, also wenn...
Nee, verständlich, ich finde es auch richtig cool.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die 6 Filme oder 5 Filme, die du gerade genannt hast, direkt kommen, würde ich mir die auch direkt angucken.
Ah, okay.
Ich vermisse Kino schon hart.
Definitiv. Ich habe mir nur gedacht, ob man es dann nicht überreizt und ob man dann nicht lieber wieder langsam sich rantastet. Ja. Ich weiß nicht, ob ich überfordert bin. Zum Beispiel, was mich gerade auch so ein bisschen überfordert, ist zu sehen, dass jetzt seit ein paar Tagen wieder alle Läden so offen haben und draußen alle Party machen und sowas.
Ja.
Und ich bin irgendwie gefühlt, bin ich einfach noch gar nicht da angekommen.
Ja, ja.
Also gedanklich, ja.
Ich habe das beim Pendeln. Ich pendel ja immer noch nach Wuppertal häufiger. Ja. Und ich merke, wie... die Züge immer voller werden.
Ja.
Und ich merke, wie es mich abfuckt.
Ja.
Das ist wirklich, ich habe das sehr genossen, als es da sehr leer war.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, deshalb bin ich habe mir 2 bis 3 Mal so überlegt in 2 Wochen dann. Aber es kann auch sein, dass ich beim ersten Mal reingehe, einen hammergeilen Film sehe. Und man könnte ja auch direkt in die nächste Vorstellung noch gehen. Man kann ja auch direkt am gleichen Tag nochmal. Ich hätte auf jeden Fall mächtig Lust drauf.
Ja, same.
Ja, die Filmkunstkinos sollen auch mitziehen, 1. Juli, solange das jetzt alles auch von der Regierung irgendwie entschieden wird oder geil. In die Richtung gelenkt wird, ist dann immer noch eine regionale Entscheidung.
Machen wir montags Metropol, dienstags Bambi, am Mittwoch Atelier.
Wir starten Donnerstag, weil das ist der 1. Juli. Aber dann machen wir Donnerstag, Freitag. Tut mir leid, aber ja, da muss ich kindfrech sein. Ja, beim UCI-Ufer, die haben noch irgendwie gar keine Auskunft
gegeben. Die machen einfach dicht.
Die machen einfach dicht. Und Sinister, da steht zumindest auch jetzt 1. Juli, um mal die Düsseldorfer Kinos zu nennen.
Okay.
Ja. Ich freue mich mega und habe auch noch, vielleicht um die Vorfreude nochmal zu steigern, was nämlich dieses Jahr nochmal alles so kommt, paar Sachen rausgesucht. August ist noch Suicide Squad. Ist fraglich, ob das jetzt der Hammer wird. Vielleicht wird das auch kompletter Blödsinn. Aber ich glaube zumindest besser als der letzte.
War diese komplett Neuauslegung?
Ja, genau.
Uff. Okay.
Ich weiß nicht, aber ich würde es mir angucken. Aber ich würde mir gerade fast alles angucken.
Man kann das sagen.
Also. Ja. Und im September soll der James Bond kommen, Ende September. Auf den habe ich halt Bock einfach.
Ja, ja.
Und im September soll auch Dune kommen.
Ich habe im September frei.
Komplett?
Nee.
Achso.
Ich habe 2 Wochen Urlaub im September.
Jeden Tag Dune gucken.
Komplett. Also, weil ich sage nur, ich habe frei.
Ja, du hast nicht gesagt, ich habe den September frei.
Aber Dune, da habe ich schon lange ein Auge drauf geworfen.
Ja, der wird auf jeden Fall am Tag des Rauskommens konsumiert, ja. Im November kommt Eternals, der neue Marvel-Film, von dem ich jetzt Ein Trailer gibt's da, sonst habe ich überhaupt nichts mitbekommen.
I don't care.
Top Gun kommt noch.
I don't care.
Dann Matrix 4, der neue Spider-Man und der neue Kingsman. Kingsman zumindest habe ich. Da freue ich mich irgendwie drauf. Weil das im alten Setting spielen soll, so den
20ern. Ach jo, stimmt.
Das und alles in diesem Setting finde ich meistens cool.
Mhm. Ja. Das könnte interessant werden.
Aber das sind so ein paar Filme, die dieses Jahr dann noch ins Kino kommen werden.
Ja, aber du hast recht, ich würde mir alles geben im Moment.
Ja, ich freue mich einfach tierisch, wieder im Kino zu sein. Ja, und was jetzt, um mit den News weiter fortzufahren, zwei habe ich noch. Seit gestern ist, glaube ich, Cruella, ich weiß nicht, wie man es cool ausspricht, raus auf Disney Plus.
Cruella,
der kommt im August, Ende August in die Kinos, aber jetzt kann man den schon bei Disney Plus gucken, wenn man sich einen VIP-Zugang zulegt. Also man muss wieder 22 Euro on top zahlen. Wo ich mir denke, Disney, 22 Euro. Das
ist so Halsabschneider.
Das ist so eine Frechheit. Also werde ich aus Prinzip jetzt auch wieder nicht machen, auch wenn der ganz cool aussieht. Ich
habe keinen Disney Plus Account mehr.
Ah. Tatsächlich haben wir nochmal ein Jahr verlängert.
Ja.
Mit den vier Leuten. Ja.
Hat sich gelohnt?
Bisher? Ich habe letztens nochmal eine coole Wahl-Doku da gesehen. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, es war günstiger, wenn du nochmal dieses ein Jahr verlängerst, wenn du schon den Jahresaccount hattest von vorher. Und man zahlt ja im Jahr irgendwie 60 Euro, das nochmal durch 4 geteilt.
Ja, ja, das geht schon klar.
Und das dann nochmal durch 12 geteilt, das sind ein paar Euro im Monat. Oder 1-2 Euro, irgendwie sowas. Ja. Deshalb war es okay.
Alles okay.
Ja, aber ich finde diese 22 das Euro
Sky da. Sky-Ticket schlimmer, ne?
Sky-Ticket, ja, ich habe leider auch Sky-Ticket gerade noch laufen.
Ja, ich auch.
Also gerade ist.
Aber gerade habe ich auch einen Grund, Sopranos.
Ja, ich hatte The Nevers geguckt. Hm? Auf Sky-Ticket hatte ich.
Bestimmt hat es empfohlen in den.
Ja, so halb empfohlen. Also, wird nicht für jeden was sein, aber es ist nicht schlecht. Würde ich sagen, ja. Auch ein cooles Setting, was ich wieder sehr feier. Und sonst gab es jetzt vorgestern irgendwann noch die Meldung, oder vielleicht auch letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, Amazon hat so ein Produktions- und Verleihstudio aufgekauft, und zwar MGM, für 8,5 Milliarden US-Dollar.
Ja, MGM ist ja riesig.
Ist riesig, genau, aber 8,5 Milliarden, das ist mehr als Disney für Lucas bezahlt hatte, für Lucasfilms, also das Doppelte fast.
Ja, aber Lucasfilms hat ja nur vergleichsweise wenig
das stimmt.
Filme und Franchises.
Das war.
Soweit ich weiß, ist MGM ein Riesenstudio, oder?
Also da, was da drin
ist enthalten ist. Ist das dieses Metro, Goldwyn, bla bla bla?
Ja, irgendwie sowas, ja.
Das mit dem Löwen ist das doch, oder?
Ja, ja.
Ja, das ist doch, wie oft man dieses Logo sieht vor Filmen.
Ja, Vikings ist da drin, Rocky, James Bond, Hobbit irgendwie.
James Bond
alleine. 4000 Titel sind das wohl. Also ist schon
ordentlich. Mal. Krass. Ja, klingt für mich alles wie eine verstärkende Monopolstellung. Ich glaube nicht, das wird es besser machen.
Ja, also wenn man mal eben 8 Milliarden hinblättern kann, 1 Milliarde jetzt ja auch noch für die Herr der Ringe-Serie, die dieses Jahr ja noch rauskommen soll.
1 Milliarde?
Für die 5 Staffeln. Zusammen, ja.
Aber ich hatte das letzte, was ich gehört habe, ist für die erste Staffel 480 Millionen.
Ja, ist auch richtig, aber das liegt daran, dass die anderen Staffeln alle viel günstiger werden, weil das ganze Setting und alles, was du aufbaust, die Schauspieler und so. Das hast du ja drin.
Aber exorbitant, ne?
Ja, das ist schon,
Die letzten Game of Thrones Staffeln haben irgendwie 100 Millionen gekostet oder sowas. Also.
Aber, also eine Staffel, genau.
Ja, 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 eine Staffel. Ja, ja. Es ist exorbitant.
Ja.
Es ist wirklich. Also, das Problem ist halt, dass Geld noch nichts sagt. Aber zumindest wird es gut aussehen. Also, wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht, weil ich meine, die könnten die Grashügel mit Geld scheiden machen. Das ist so 480 Millionen, what the fuck? Ganz ehrlich.
Ist richtig. Also ich bin auch überzeugt, dass das geil aussehen wird. Ich habe einfach nur Angst vorm Drehbuch.
Wissen wir, wer das schreibt?
Wir beide jetzt nicht, aber es ist, glaube ich, bekannt, ja.
Muss ich mal recherchieren.
Ja.
Muss ich mal recherchieren, ob das fähige Menschen sind oder Amateure.
Oder ob man da nochmal intervenieren sollte.
Ja. Frodo schreibt mal nicht mit P.
Frodo. Ja, der dann die ganze Zeit lispelt oder so ein bisschen. Ja. Vor allem, da Frodo da auch nicht spielt.
Ja, ich weiß. Also, habe ich schon meine Kenntnisse.
Einmal rausgehauen, ja. Ja, das war alles, was ich nochmal so zu Film-News so ein bisschen rausgesucht hatte.
Ich hatte auch noch eine Frage für dich vorbereitet, Tobi. Bevor wir das vergessen.
knall sie raus. Ja,
die passt jetzt überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Aber machen wir trotzdem. Und zwar ist meine Frage, wir hatten mal darüber geschnackt, welchen Job wir am liebsten hätten,
ja,
wenn wir in der Filmbranche arbeiten würden.
Mhm.
Und dazu Kameramann gesagt, habe ich zumindest im Kopf.
Genau, irgendwas mit Kamera auf jeden Fall. Ich weiß noch, Marcel hatte Szenenbildsucher, so. Also,
mhm,
was ich auch ziemlich geil fand im Nachhinein.
Ja, aber meine Frage ist, wenn du diesen Job hättest, in welchem Team würdest du denn am liebsten arbeiten? Also du könntest dir quasi so sagen, okay, ich bin Kameramann und ich hätte gerne diesen Regisseur, diesen Drehbuchautor und das sind meine Schauspieler. Und also du kannst dir quasi dein Dreamteam zusammenstellen.
Okay.
Du kannst dir deine Kollegen aussuchen, sagen wir es so.
Ja, wie Kameramänner das mal so machen.
Genau. Ja, deswegen sage ich ja, die Frage passt nicht zu unserer sonstigen Folge heute. Aber hatte ich irgendwie.
Ja, das Ding ist, was Drehbuchautorinnen und Autoren angeht, da kann ich dir eigentlich gar keine nennen, weil ich da die Namen nicht kenne.
Dann geschenkt, egal.
Was ich natürlich regisseurmäßig richtig geil fände, ich würde natürlich jetzt Filme erstmal raussuchen, die ich grafisch auch bombastisch finde, die ich cool umgesetzt finde. Und weil ich Bock drauf hätte, irgendwie mit Denis Villeneuve natürlich irgendwas zu machen.
Ja.
Weil da stelle ich mir vor, kann man richtig viel was Cooles draus machen. Das sieht richtig nice nachher aus. Und der Film wird ein Erfolg.
Ich glaube tatsächlich auch, dass Denis Villeneuve einer der Regisseure ist, wo man später sagen wird, zu unserer Zeit waren das die meisten. Also so.
Weißt du, so, könnte ich mir vorstellen, ja.
Wenn man jetzt so zurückguckt, irgendwie so auf Hitchcock oder sowas, so, und denkst du, so, ja, das war der große Meister seiner Zeit, so.
Ja.
So ein Denis Villeneuve, könnte ein Tarantino natürlich, wird da so genannt werden, Scorsese vielleicht.
Bestimmt. Ja, Spielberg und sowas, die werden auch irgendwie mit drin sein, keine Frage.
Ja.
Aber Denis Villeneuve finde ich so einer, der macht einfach keine Scheißfilme, das finde ich so beeindruckend.
Ja, der macht
so packt was an und macht Gold raus.
Okay, dein Regisseur ist Denis Villeneuve.
Ja. Drehbuchautor, ein ziemlich guter.
Hank Moody. Das auf fiktive nehmen.
Ja. Hank Moody, wenn ich und dann. Und.
Wen willst du vor der Kamera haben?
Ja, es hängt natürlich ab, voll in welche Richtung man zum Film geht. Man hat ja echt so viele.
Rom-Com.
Rom-Com, ja.
Ja.
Mads Mikkelsen finde ich super. Joaquin Phoenix finde ich super. Und Leonardo DiCaprio, und ich glaube, mit den dreien.
Egal,
auf der männlichen Seite.
Den Film würde ich mir auf jeden Fall angucken.
Ja, jetzt muss man aber auch noch, finde ich, wenn man drei männliche nennt, auch noch drei weibliche Schauspielerinnen, die da mitmachen.
Kriegst du da zusammen, oder?
Ich kenne nicht, so viele kenne ich nicht, ne. Doch, man muss ja schon überlegen, welche man richtig cool findet. Also, Marion Cotillard finde ich Hammer immer noch. Die kann ziemlich coole emotionale Rollen immer machen. Jessica Chastain, ne?
Chastain, glaube ich.
Chastain, ja.
Ja.
Die würde ich mit ins Boot holen. Ich
ja persönlich nicht so gerne.
Ja, mögen ein paar nicht so gerne. Die hat eine eigene Mimik und so, aber ich finde, die Rollen, die macht, die überzeugen mich immer, die catchen mich immer.
Mhm.
Deshalb, ja, würde ich gern machen.
Hast du Molly's Game gesehen?
Nee.
Okay.
Keine Zwischenfragen mehr, bitte. Spring mich raus. Und wen haben wir noch, den ich richtig Hammer finde? Es ist traurig, aber es ist schwerer, das hatten wir schon mal das Thema, Schauspielerinnen zu finden, aber es auch irgendwie ein paar weniger sind, weil die...
Es gibt schon genug, bekannt. Aber das, ich weiß, was du meinst.
Ja, komm, dann nehme ich noch Frances McDormand.
Oh ja.
Einfach, ja, muss man ja nicht erklären. Einfach weil die
Hammerbesetzung. Der Film wird sehr interessant.
Der Film, ich weiß noch nicht genau, wie teuer das ist richtig, wird von Amazon produziert, die haben das Geld.
480 Millionen.
Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung der Film gehen könnte, wo man diese Schauspielerinnen und Schauspieler cool einsetzen könnte, aber man könnte was Hammercooles mit dem machen.
Da muss der Kameramann mal rüber zum Drehbuchautor gehen und seine Ideen.
So. Ja.
Es muss irgendwas cineastisch-bombastisches sein. Also es muss irgendwie entweder ein fremder Planet oder riesige Landschaften, die zu sehen sind.
Ja, aber viel, deshalb ist Drehbuch sehr wichtig, viel auf Emotionen, Storyline und ja, Interaktion zwischen den einzelnen Personen. Mhm. Also die, da möchte ich viel, gerade in die ganzen Gespräche, da möchte ich viel reinhauen. Und Action darf da, muss da definitiv nicht zu kurz kommen und so, aber ist im Hintergrund.
Ah ja. Ja. Die ganze Zeit im Hintergrund.
Immer im Hintergrund siehst du Sachen explodieren und so. Genau, nur darum geht's eigentlich.
Ja. Nee, kann ich mir vorstellen, den Film würde ich gucken.
Ja, aber jetzt bin ich gespannt, hast du dir Gedanken zu deiner eigenen Frage gemacht?
Nee, überhaupt nicht. Also ganz.
Dann hau schnell
noch raus. Ich übernehme einfach dein Team.
Und töte es nicht.
Und töte es nicht. Ich habe damals ja nicht Kameramann gesagt, ich habe Editor gesagt.
Also, ach cool, dann können wir zusammenarbeiten.
Ja, wenn du mich in deinem Dreamteam haben
willst. Ja, sicher. Was? Hättest du nach Editor gefragt, hätte ich natürlich Niklas genannt.
Ja, weil du keinen anderen Editor kennst.
Nein.
Ja. Marcel sucht ein cooles Bild. Fall würde ich dann da sitzen und sagen, okay, dann schneiden wir mal den ersten Film. Dann,
auch mit so einer Schere. Ich glaube, mit so einer Schere zum ersten Tag. So.
Okay, Leute. Wart hier mal Tesafilm.
Let's do it.
Super viele würde ich dann gleich schießen wie du.
Hast du denn, sag ich mal, Regisseur bist du wahrscheinlich d'accord mit, wie ich dich kenne?
Ja, obwohl, also Denis Villeneuve würde ich auch auf jeden Fall erste Riege, aber Nicholas Winding Refn würde mich auch interessieren.
Oh, jetzt musst du mir helfen.
Das ist Drive und Only God Forgives, The Neon Demon.
Okay, das wird aber dann direkt ein speziellerer Film.
Ja, speziell.
Ja, speziell.
Okay. Speziell. Und dann an der Kamera würde ich dich sofort rauswerfen und Roger Deakins holen.
Ja, ich verstehe es. Von dem werde ich geschult, also der ist bei mir im Team drin.
Okay, das ist dein...
Ich schule den, meine
ist dein Auszubilden.
Ja, gemein, zu.
Ja.
Und Schauspielerin wird es wahrscheinlich dann Jessica, die gute Jessica, ersetzen. Hast du denn da wen? Charlize Theron, wie immer?
Oh ja.
Oh ja.
Ja, wenn ich die freie Wahl hätte, Mads Mikkelsen würde ich auch nehmen. Den finde ich klasse.
Das freut mich, ja.
Ja. Ja, muss ich ehrlich sein, ich glaube, ich würde Brad Pitt auch besetzen. Einfach, weil er in Fight Club drin war. Tatsächlich. Oh, mhm. David Fincher als Regisseur war auch interessant eigentlich. Die Auswahlmöglichkeiten sind zu groß. Wenn ich auch mal einen starken Schauspieler fand, aus irgendeinem Grund ist Mark Strong. Kennst du den?
Ich habe kein Bild vor Augen.
Das ist Archie aus Rock'n'Roller. Ist ein Glatzkopf. Der spielt auch in Kingsman, den
Glatzkopf.
Den Glatzkopf. Aus so, irgendeinem Grund mag ich den Schauspieler unglaublich gerne. Mark Strong. Aber weibliche Besetzung, ja, Charlize Theron ist schon fantastisch. Frances McDormand finde ich aber auch super, den würde ich auch sofort nehmen.
Ah, Mark Strong, den habe ich seit Lucky Number 11 im Kopf.
Carrie Mulligan würde ich vielleicht auch noch nehmen.
Oh ja, die würde ich gerne durch meine, was habe ich als erstes genannt?
Ich glaube, unsere Schnittmenge ist groß genug, wir können einen Film zusammen machen.
Carrie Mulligan.
Jetzt müssen wir die Truppe nur noch zusammen trommeln. Ja. Und die 480 Millionen. Ich glaube, wenn wir das Geld haben, wird der Rest von alleine kommen.
Ja.
Wir müssen nur super reich werden und dann können wir das machen.
Das Ding, du musst aber dann auch Stück für Stück vorangehen, weil du kannst nicht einfach sagen, ja, wir haben viel Geld, wir wollen dich und dich. Wir müssen nach und nach die Leute an Bord holen und sagen, hey, du die holst Person ist auch dabei.
Ich glaube, wie es funktioniert, ist, wenn du dir einen etablierten Regisseur holst, zum Beispiel Villeneuve, und sagst, du kriegst alles Geld, was du haben willst und du stellst ein Team zusammen. So, und das sind meine Ideen.
Und das hier ist dein Team. Das wird zusammenstellen.
Stimmt, du hast recht. Also man muss dir...
Nein, der ständig sein Team, der wird zufrieden sein mit unserer Wahl. Nein, wir brauchen erstmal ein hammergeiles Drehbuch.
Ja, ein hammergeiles Drehbuch. Das ist richtig.
Das ist halt das, womit man anfangen kann. Wenn man damit angefangen hat, gehst du zum Regisseur und dann holst du dir die Schauspielerinnen und Schauspieler an Bord.
Ja, stimmt. Wenn du ein hammergeiles Drehbuch hast und eine Finanzierung, dann hast du so einen Base, da kriegst du alle mit.
Da kriegst du alle mit,
du bezahlst mich und du hast ein gutes Drehbuch, let's do it.
Ja, gut. Würde ich mal angucken.
Also, dann steht der Plan.
Läuft in 3 Jahren im Kino. Genau. Der Titel wird noch bekannt
gegeben. Alles, was wir brauchen, ist ein sehr gutes Drehbuch und 500
Millionen. Also Leute, meldet euch.
Leute, wer das gefunden hat, einfach auf der Straße.
Ja.
Okay.
Gut. Wunderbar.
Fantastisch.
In der nächsten und übernächsten Folge wird übrigens unser nächstes Filmquiz kommen.
Ja.
Also wir haben eben überlegt, ob wir Folge 99 machen, weil es eine schöne Schnapszahl ist. Und das wird nämlich dann ein besonderes Filmquiz, weil Niklas tritt gegen Marcel und gegen mich an, also alle gegeneinander. Und es ist das erste Mal, dass das die Filmpalava-Crew komplett gegeneinander antritt, weil immer einer den Spielemaster gemacht hat.
Das wird eine Schlacht.
Und da freue ich mich tierisch drauf. Ich freue mich tierisch drauf, gegen Niklas zu kämpfen, vor allem. Und gegen Marcel jetzt auch, der mittlerweile auch ein guter Herausforderer ist, der dich besiegt hat.
Ja, wegen diesem komischen Punktekonzept.
Weil du einfach nicht schätzen kannst, Niklas. Einfach überhaupt nicht. Ja, und Nathalie, Breitmar und Konsti werden das, sind gerade dabei, das zu entwerfen.
Oh.
Da schon mal danke an die.
Bin sehr gespannt.
Ja.
Gut.
Dann rappen wir das hier ab.
Rap.